Deutschlandfunk. Hintergrund.
Geschichte aktuell. Kriegsgräuel in Vietnam. Vor 50 Jahren das Massaker von My Lai. Eine Sendung von Holger Senzel.
Onkel Ho ist immer in unseren Herzen, steht auf dem Banner über der Straße zur Gedenkstätte My Lai. Ho Chi Minh wird im sozialistischen Vietnam verehrt wie ein Heiliger. Blau uniformierte Schulkinder mit roten Pioniertüchern sind auf Fahrrädern unterwegs. Bauern mit Strohhüten pflügen Reisfelder mit Wasserbüffeln. Kokospalmen säumen den Straßenrand. Eine ländliche Idylle. Vom Dorf My Lai selbst stehen nur noch die Grundmauern. Pham Thi Thuan, eine kleine gebeugte Frau von 84 Jahren, deutet auf die steinernen Umrisse im üppig wuchernden Gras. Hier hat sie gewohnt vor 50 Jahren.
Ich bin sehr früh aufgewacht an diesem Tag, habe Feuer gemacht und Wasser aufgesetzt. Dann hörte ich die Hubschrauber, viele Hubschrauber. Aber Angst hatten wir nicht. Ich dachte, sie werden unsere Häuser durchsuchen, vermutlich unser Vieh erschießen und wieder verschwinden, wie immer.
Pinkville nennen die Amerikaner das Gebiet. Es ist rosa auf den Militärkarten. Die Männer der Charlie-Kompanie sollen Vietcong-Kämpfer, nordvietnamesische Kommunisten, aufspüren an diesem schwülheißen Märzmorgen des Jahres 1968. Die Amerikaner sind junge Rekruten Anfang 20. Am Tag zuvor starb der erste von ihnen durch Kugeln eines unsichtbaren Feindes. Sie sind frustriert, verängstigt und dürsten nach Rache. Geführt vom schwachen 24-jährigen Leutnant William Kelly, der unbedingt seinem Vorgesetzten, Captain Medina, gefallen will. Ein Eisenfresser, wie es heißt, der die Männer in der Einsatzbesprechung noch angefeuert hat, erinnern sich beteiligte GIs.
Unser Captain Medina sagte uns, ihr geht da jetzt rein, brennt alles nieder und tötet jeden. Frauen, Kinder, Babys, Kühe, Katzen, alles. Als wir aus den Hubschraubern heraussprangen, haben wir sofort angefangen zu schießen.
Als die C-Kompanie das Dorf erreicht, sind die Soldaten irritiert. Statt schwer bewaffneten nordvietnamesischen Kämpfern begegnen sie Frauen, Kindern und alten Männern beim Frühstück. Das müssen Vietcong sein, ruft einer der GIs trotzdem. Schüsse fallen, ein Dorfbewohner wird getroffen.
Once the first civilian was killed, it was too late.
Als der erste Zivilist erschossen wurde, war es zu spät. Wer immer diesen Schuss abgefeuert hat. Danach geriet alles außer Kontrolle. Das war nur noch Schieß, Schieß, auf alles, was sich bewegt hat. Jemand kam aus einer Hütte, bang, tot. Es lief komplett aus dem Ruder.
50 Jahre später schreitet ein stämmiger Mann zielsicher über die schlammigen Wege zwischen den Mauerresten der Gedenkstätte My Lai. Es regnet in Strömen, der Boden dampft in der schwülen Hitze. Vor der Ruine seines Elternhauses bleibt Pan Thanh Kong stehen. 11 Jahre alt war er an dem Tag, der seine Kindheit und fröhliche Unbekümmertheit für immer beendete.
Wir saßen in der Küche, als die Amerikaner hereinstürmten. Wir waren 6 in meiner Familie. Sie schrien, we see, also Vietcong, und stellten uns an der Wand auf. Dann haben sie geschossen. Ich fiel mit den anderen um, aber ich war nicht getroffen. Die Leichen meiner Eltern und Geschwister lagen über mir und die Amerikaner hielten mich wohl auch für tot. Deshalb habe ich überlebt. Ich fühle noch heute den Horror. Meine Brüder und meine Schwester, 2, 4, 6 Jahre alt, wie können die Vietcong sein?
Heute ist der 61-jährige Direktor der My Lai Gedenkstätte. Die Erinnerung an das Verbrechen zu bewahren, das ist seine Lebensaufgabe. Er hat die Geschichte dieses 16. März schon oft erzählt, trotzdem bekommt er immer wieder feuchte Augen.
Sie haben geschrien und die Leute zu sich getrieben. Dann haben sie angefangen zu schießen und alle getötet. 15 Frauen haben sie auf die Felder vor dem Dorf gezerrt und sie vergewaltigt. Ich höre noch heute die Schreie. Dann haben sie die auch getötet. Einer schwangeren Frau haben sie mit dem Bajonett den Bauch aufgeschlitzt. Andere haben die restlichen Häuser durchsucht und alle erschossen, die sie antrafen. Auch unser Vieh haben sie getötet und dann die Häuser in Brand gesetzt.
Etwa 170 Frauen mit ihren Kindern treiben die Soldaten der Charlie-Kompanie zu den Wassergräben, stellen sie dort auf in einer Reihe. Die 84-jährige Pham Thi Thuan hat es noch heute vor Augen, als wäre es gestern.
Wir mussten aufstehen und uns wieder setzen. Aufstehen, setzen. Dreimal. Dann haben sie geschossen. Auf den Kopf, den Bauch, überall hin. Alle sind umgefallen. Viele Frauen hatten Kinder. Meine Schwester ist auf mich gefallen. Deshalb habe ich überlebt. Ich dachte, ich wäre tödlich verletzt, weil da überall Blut war. So viel Blut. Aber es war nicht meins. Ich war begraben von Leichen. Und dann haben sie wieder auf die geschossen. Und dann nach ein paar Minuten ein drittes Mal.
4 Stunden dauert das Morden. Aber das weiß Pham Thi Thuan nicht in ihrem Wasserkanal, begraben unter Leichen, bedeckt vom Blut ihrer Familie. Für sie ist es eine Ewigkeit.
Ich weiß nicht, wie lange ich da lag. Sehr lang, weil ich so große Angst hatte. Dann habe ich angefangen, mich durch all die toten Körper nach oben zu kämpfen. Da waren noch ein paar andere, die überlebt haben, und wir sind einfach nur gerannt. Ein paar Amerikaner haben uns hinterhergeschossen und die Frau neben mir, sie hatte auch ihr Kind am Arm, fiel zu Boden. Dann sah ich den Hubschrauber und dachte, jetzt ist es aus. Aber plötzlich hörte das Schießen auf.
Es ist der Moment, als Leutnant Hugh Thompson mit seinem Hubschrauber landet. Auf dem Rückweg von einem Patrouillenflug hat er Leichen von Zivilisten gesehen. Der Spielfilm Milai Four gibt das Gespräch zwischen Thompson und Kelly fast wörtlich wieder. Was ist hier los, Leutnant? Will der Hubschrauberpilot von Kelly wissen. What's going on here, Lieutenant? Das ist meine Angelegenheit, lacht Kelly. Ich befolge bloß Befehle. Following orders. Befehle? Wessen Befehle? Whose orders? Befehle bloß. These are human beings. Aber das sind Menschen, unbewaffnete Zivilisten, Sir. It's my show, ain't none of your concern. Pass auf, Thompson, das ist meine Angelegenheit hier. Ich habe das Kommando, das geht dich nichts an. Du gehst jetzt mal lieber zurück in deinen Hubschrauber und kümmerst dich um deinen eigenen Kram. You ain't heard the last of this. Das letzte Wort darüber ist noch nicht gesprochen, entgegnet Thompson. Er geht zurück zum Hubschrauber und befiehlt seinem Bordschützen, auf die Amerikaner zu schießen, falls die weiter morden.
Ich war mir darüber im Klaren, dass ich den Rest meines Lebens im Gefängnis verbringen würde, wenn ich amerikanische Soldaten erschieße. Aber ich hätte es getan, um weitere Morde zu verhindern.
Aber was soll er tun mit den verängstigten Überlebenden? In seinem Hubschrauber ist kein Platz für Passagiere. Doch wenn er sie zurücklässt, davon ist der Pilot überzeugt, werden Caddys Leute sie auch erschießen. Thompson funkt einen alten Fliegerkumpel an, bittet, du musst mir einen Gefallen tun. Der schickt 2 Chopper. Die letzten Frauen, Kinder und Männer aus My Lai werden ausgeflogen. 11 Menschenleben hat der junge Heli-Pilot gerettet. 504 sind tot. Später werden Lieder über Hugh Thompson gesungen, den Helden von My Lai. Hugh Thompson was a pilot, just like many more. Fighting for old glory on a far-off foreign shore. Hugh Thompson selbst hat sich nie als Held gesehen. Er habe schlicht keine Wahl gehabt, sagt er später.
Das war Mord. Da standen Leute am Graben in einer Reihe, so 170, mit erhobenen Händen über den Köpfen und wurden hingerichtet. Das war kein Krieg. Das ist nicht das, was ein Soldat für sein Land tut. Das sind Mörder.
Nicht alle Soldaten der Charlie-Kompanie haben getötet, verstümmelt und vergewaltigt. Nur schätzungsweise 18 bis 20, so sagen es Zeugen, werden zu Mördern an diesem 16. März. Doch von den übrigen 170 hat kein einziger den Mut, seine Kameraden zu stoppen. Und deshalb war Thompson so wichtig für die US Army. Der gute Amerikaner in diesem Schurkenstück, das Licht in all der schrecklichen Finsternis. Er wurde mehrfach ausgezeichnet und hielt bis zu seinem Krebstod im Jahre 2006 bei der US Army Vorträge über Courage. US Military Green. Damals freilich gilt er eher als Nestbeschmutzer. Schreiend und mit Tränen in den Augen kehrt er zurück zum Stützpunkt und meldet das Verbrechen. Außerdem gibt es da die Fotos des offiziellen Armeefotografen Robert Häberle. Grauenhafte Bilder, die später die Welt schockieren werden. Doch die Offiziere identifizieren die Leichen unbewaffneter Zivilisten als gefallene Vietcong-Kämpfer. 128 getötete Feinde meldet der offizielle Armeebericht bei null eigenen Verlusten. Nur einen Verwundeten gab es bei den Amerikanern. Er hatte sich selbst in den Fuß geschossen, um ausgeflogen zu werden vom Ort des Grauens. Aber auch das verschweigt der Bericht. Offiziell war My Lai ein erfolgreicher Einsatz. Bis in die obersten Ränge ist das Militär an der Vertuschung beteiligt. Fast sämtliche hohen US-Offiziere überfliegen in den folgenden Tagen Pinkville. Im Grunde wissen alle Bescheid. Die Männer der C-Kompanie werden auf monatelange Einsätze in den Dschungel geschickt. Derweil kehren die überlebenden Dorfbewohner nach My Lai zurück, um ihre Toten zu begraben.
Die Leichen, das Blut, das brackige Wasser und die Hitze hier in Vietnam, es war ein unvorstellbarer Gestank. Oft gelang es nicht, die Toten zu identifizieren, weil die Gesichter durch Schüsse oder Bajonettwunden unkenntlich waren, die Körper von Granaten zerfetzt. Also haben sie die Leichen auf die Reisfelder gebracht und in Bombenkratern begraben, zusammen. Es gibt mindestens 3 große Massengräber hier und niemand kann bis heute sagen, wer dort genau begraben ist.
Pan Than Kong, der Museumsdirektor, lebt seit 1975 wieder hier. Nach der Wiedervereinigung Vietnams unter sozialistischer Herrschaft ist er zurückgekehrt. Als 1992 die Gedenkstätte entstand, wurde er ihr Leiter. Aber wieso bleibt ein Mensch sein Leben lang an dem Ort seiner schrecklichsten Erinnerungen?
Es ist auch ein Ort guter Erinnerungen an meine Mutter, meinen Vater, meine Geschwister, an fröhliche Feste und Streiche mit den Nachbarskindern. Hier in unserem Dorf kann ich ihren Seelen nahe sein und mich um ihre Gräber kümmern und für sie beten, damit sie friedlich leben können auf der anderen Seite. Deshalb bin ich hier geblieben.
Der 21-jährige Journalismusstudent Ronald Reidenhauer ist 1968 Bordschütze eines Hubschraubers in Vietnam. 3 Wochen nach My Lai trifft er zufällig einen alten Armeekumpel. Sie haben sich lange nicht gesehen, sitzen zusammen, erzählen Soldatengeschichten.
Er fragte mich, hast du gehört, was wir in Pinkville getan haben? Ich sagte nein. Und er, wir sind da reingegangen und haben alle umgebracht. Haben sie in einer Reihe aufgestellt und erschossen. 300, 400, 500 Leute, keine Ahnung wie viele. Und ich dachte, du Riesenarschloch, in was ziehst du mich da rein? Da stand ich nun vor der Wahl, meinen Freund anzuschwärzen oder Teil dieses furchtbaren Verbrechens zu werden. Und der einzige Weg, nicht Teil dieses Verbrechens zu werden, ist die Wahrheit aufzudecken und die Schuldigen zu bestrafen. Das habe ich ihm gesagt. Mein Freund, als er mir davon erzählte, sagte, weißt du, es war wie ein Nazi-Ding. Und genau das war es, ein Nazi-Ding. Aber wir gingen nicht nach Vietnam, um Nazis zu sein. Jedenfalls nicht die Leute, die ich kenne. Ich will kein Nazi sein.
We didn't go there to be Nazis. At least none of the people I knew went there to be Nazis. I didn't go there to be a Nazi.
Reidenhauer recherchiert und als er 1969 in die USA zurückkehrt, beschreibt er das Massaker von My Lai in einem langen Brief an Präsident Nixon. Kopien schickt er an den Verteidigungsminister, verschiedene Kongressabgeordnete und Armeechef General Westmoreland. Dieser hat keine Wahl mehr, als eine Untersuchung in Auftrag zu geben. Die Anklage gegen Leutnant William Kelly findet in den USA zunächst wenig Beachtung. Der Journalist Seymour Hersh, damals freier Autor in Washington, vermutet mehr hinter der nüchternen Pressemeldung aus dem Pentagon. Er recherchiert, spricht mit Leutnant Kelly und anderen Beteiligten an dem Massaker und erfährt dabei verstörende Einzelheiten vom Ausflug nach Pinkville, wie Captain Ernest Medina den Einsatz seinerzeit bezeichnet hatte.
After the shooting was over, the soldiers went and were eating their lunch.
Nachdem sie alle abgeschlachtet haben, setzten sie sich neben den Graben mit all den Leichen und aßen zu Mittag. Ernsthaft. Dann hörten sie ein Weinen. Ein vielleicht 2-jähriger Junge, der das Schießen überlebt hatte, kroch aus dem Graben, krabbelte zwischen all den Toten hervor, über und über mit ihrem Blut besudelt und rannte davon. Und Leutnant Kelly sagte zu einem seiner Leute los, erledige ihn. Aber der konnte es nicht. Also zog Kelly seine Pistole und erschoss das kleine Kind.
Ran behind him and shot him.
Jimi Hendrix, Star Spangled Banner, die mit der E-Gitarre zu Bombenexplosionen und MG-Staccato verzerrte US-Hymne, beschreibt die Stimmung. Amerika war angetreten, um seinen Way of Life, die Freiheit und die Demokratie zu verteidigen gegen kommunistische Unterdrücker. Deren Gräueltaten wurden in Radiosendungen wie der NBC-Show Weird Kong Terror regelmäßig in düstersten Farben beschrieben.
NBC News presents Viet Cong Terror.
Doch nun war Amerika selbst schuldig geworden. Soldaten der US Army, die vermeintlich Guten im Kampf gegen das Böse, hatten unschuldige Frauen und Kinder, unbewaffnete Zivilisten abgeschlachtet. Dieses Nazi-Ding hatte es der Vietnam-Veteran Ron Reidenhauer genannt, Amerikas Holocaust, schreiben die Zeitungen. Als das Massaker von My Lai bekannt wird, kippt die Stimmung in der amerikanischen Öffentlichkeit endgültig gegen den Krieg. Seymour Hersh's Berichte in Life, Time und Newsweek fallen zusammen mit den großen Antikriegsdemonstrationen in Washington. Der Mythos von der amerikanischen Unbesiegbarkeit war da schon lange dahin. Bauern in Sandalen mit Kalaschnikows widerstanden der effektivsten, bestbewaffnetsten Kriegsmaschine der Welt. Mehr und mehr amerikanische Söhne kehrten in Särgen heim. Nun kam zur militärischen Ausweglosigkeit die moralische Bankrotterklärung.
Lieutenant William Kelly has been found guilty.
Lebenslänglich. William Kelly wird als einziger Beteiligter am Massaker von My Lai verurteilt. Das ist wohl ein Grund für die Empörung in den USA, die Massenproteste für Kellys Freilassung, vermutet Ankläger Obrell Daniel.
It was a country that wanted this war to end.
Dieses Land wollte den Krieg beenden und es wollte nicht glauben, dass dieses Massaker wirklich passiert war. Und wenn es doch passiert sein sollte, dann war das die Schuld des ganzen Volkes, der ganzen Armee und nicht Leutnant Kellys Fehler.
Our fault collectively and not his fault.
Dabei muss der Offizier nicht einmal hinter Gitter, sondern darf die Strafe als Hausarrest absitzen. Bereits nach 4 Jahren begnadigt Präsident Nixon den verurteilten Mörder. Auch über William Kelly gibt es ein Lied.
My name is William Kelly. I'm a soldier of this land.
Das Lied eines Soldaten, der für sein Land in den Krieg zog und zum Schurken gemacht wurde, zum Sündenbock, obwohl er doch nur seine Pflicht getan habe.
As we go marching on.
William Kelly hat lange geschwiegen. Erst 41 Jahre nach dem Massaker bat er öffentlich um Verzeihung. Es gebe nicht einen Tag seines Lebens seither, an dem er nicht bedauere, was damals in My Lai geschehen sei, sagte er 2009. Zumindest dieses Gefühl teilt er mit Pan Tang Kong, dem Überlebenden und Direktor der Gedenkstätte von My Lai.
Ich fühle seit 50 Jahren Schmerz. Immer wenn sich der 16. März nähert, kommt die ganze Verzweiflung wieder hoch. Die Traurigkeit. Ich bin verloren seit diesem Tag. Einsam. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Ich habe alle verloren, die ich geliebt habe. Nicht nur meine Familie, auch Nachbarn, Freunde. Die Kugeln der Amerikaner haben mich verfehlt, aber ich habe ein tiefes Loch in meiner Seele.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. Kriegsgräuel in Vietnam. Vor 50 Jahren das Massaker von My Lai. Eine Sendung von Holger Senzel. Die Redaktion hatte Barbara Roth.